Willkommen, Mondfahrer. Kommt mit uns auf eine Reise durch Kultur und Subkultur bei Mondvertont, dem Luna Magica e.V. Podcast.
Halli, hallo, Hallöchen! Zurück bei Mondvertont, dem Luna Magica e.V. Podcast. Heute zu Gast ist Nathalie. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, Benjamin.
Heute wollen wir über Reenactment sprechen, beziehungsweise über die einfache Rollenentwicklung. Der Grund, warum du heute wieder zu Gast sein darfst, ist ja, dass du...
Ja, ich bin Theaterpädagogin, eigentlich, und... Wir haben uns darüber unterhalten, eben wie sehr sich eigentlich tatsächlich theaterpädagogische Herangehensweise von historischer Herangehensweise an Darstellungsentwicklung verhält. Und deswegen hast du gesagt, du möchtest mit mir darüber eine Podcast-Folge machen.
Ja, sehr schön. Also übrigens nochmal zu meinem Hintergrund. Also ich bin Bachelor, bald Master-Historiker und möchte deswegen so ein bisschen eher auf diese Herangehensweise eingehen. Von Reenactment, also eben diese wissenschaftliche Herangehensweise, wie man Rollen entwickelt und ähnliches. Und ich hoffe eben, dass ich dann ergänzt werde durch deine fachliche Perspektive.
Ja, also für mich ist ja Figuren- und Rollenentwicklung mein täglich Brot. Also nicht nur quasi beruflich gesehen, sondern ich habe einen eigenen Theaterverein, mit dem wir regelmäßig inszenieren. Natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht. Da bin ich künstlerische Leitung. Der Verein heißt Reacted e.V. Und natürlich gehört zu jedem Stück ganz klar, was ist die Figur, woher kommt sie, was tut sie, wie kleidet sie sich. Das sind alles Dinge, was ihre Motivation ist, die natürlich dazugehören, bevor überhaupt ein Stück inszeniert werden kann.
Ja, allerdings. Mit Reenactment bzw. mit dem Bereich, in dem ich mich eher bewege, also so auf Mittelaltermärkten irgendwelche Darstellungen zu machen, Kooperationen mit Museumsdörfern, eben zum Beispiel unter anderem auch mit dem Slawendorf Brandenburg an der Havel aus meiner ursprünglichen Heimat oder natürlich auch so in der Fanbase von verschiedenen Kollegen rund so um Kap Torga, liebe Grüße gehen raus. Das ist derzeit ja auch etwas schwierig, eben auch durch die Pandemie, also es findet generell nichts statt und ich denke, das ist aber... gerade irgendwie so der richtige Zeitpunkt, um sich darüber einig zu werden, wie man überhaupt startet in das Hobby. Also sei das jetzt eine historisch vorgegebene Figur oder möchte man zum Beispiel sich irgendwie weiterentwickeln, eine Rolle, eine Persönlichkeit für einen LARP-Event, vielleicht sogar nur für einen Tabletop oder ähnliches. Und deswegen denke ich, ist jetzt gerade die richtige Zeit, das heute mal zu thematisieren.
Genau. Besser kann man den Lockdown oder beziehungsweise den Teil-Lockdown oder was auch immer gerade ist, kann ich nutzen.
Dann starten wir doch mal.
Sagte er und wartete, ne?
Ja, ja genau. Ladies first.
Ja, also tatsächlich muss ich ja dazu sagen, ich mache ja selber, ich möchte es nicht Reenactment bezeichnen, sondern ich sage immer gern, ich mache eine Darstellung im historischen Kontext, das trifft für mich trifft es das besser, weil ich mir gar nicht anmaßen möchte, zu sagen, dass ich Reenactment mache, weil dafür ist meine Darstellung einfach schlichtweg nicht gut genug. Tatsächlich. Auch nicht authentisch genug und so. Deswegen komme ich ja auch hobbymäßig natürlich auch aus dem Genre und ich muss aber sagen, dass ich zu Beginn auch für dieses Hobby, ich bin einfach ganz anders herangegangen als natürlich jemand, der jetzt wie du aus dem historischen Kontext kommt, sondern für mich war das erstmal, ich stelle etwas dar, das ist wie Theater, ergo ich kann das genauso anfangen wie Theater. Und demzufolge ist meine Darstellung, genau, eine Darstellung mit historischem Bezug und keine historische Darstellung.
Also was mich an dieser Stelle jetzt auch interessieren würde, ab welchem Grad der Detailtreue, also ab wann definierst du für dich Reenactment? Denn ich muss ganz ehrlich im Vorfeld nochmal sagen, ich persönlich sehe mich auch nicht als Reenactor, weil natürlich, ich habe dieses historische Hintergrundwissen, eben aufgrund des Studiums und sämtlichen vermittlungsdidaktischen Praktiken. Ich bin auch ein großer Fan von Living History, also auch von Archäotechnika oder ähnliches, um eben gewisse Anwendungsbereiche, frühere Lebensbereiche irgendwie nochmal anzutesten. Also wie hat das damals genau funktioniert gerade? Also mein Fachbereich ist ja so dieses europäische Mittelalter. Wir haben zig Darstellungen. Wir finden in Gräbern, in irgendwelchen Mooren, gerade im Havelland, immer irgendwelche Gegenstände, von denen wir vielleicht annehmen, wie sie funktioniert haben. Aber tatsächlich ist ja in der Forschung das Wenigste, wo man eventuell noch mal praktisch rangeht, um zu gucken, funktioniert dieses Kleidungsstück? Ist es praktisch, so wie es funktioniert hat, wie es funktionieren sollte oder nicht? Weil grundsätzlich ist der Historiker ja erstmal so, dass er aufgrund verschiedener Fundstücke dann versucht zu rekonstruieren, also sich hineinzuversetzen, zu schlussfolgern, je nachdem, in welchem Kontext gewisse Sachen gefunden wurden. Da haben wir zum Beispiel ein slawisches Frauengrab um 800. Finden wir natürlich andere Schmuckstücke, slawische Schläfenringe zum Beispiel, von denen wir beispielsweise heute zum Beispiel auch nicht wissen, waren diese Schläfenringe, weil sie eben an dem skelettierten Schädel auf der Höhe der Schläfen gefunden wurden. Waren diese tatsächlich in die Haare geflochten oder waren diese entweder dann in textile Stirnbänder, in Kopftücher, entweder einfach nur eingehängt oder waren sie festgenäht? Das ist natürlich so eine Sache, in der der Historiker natürlich dann überlegt, okay, was ist jetzt plausibler? Jetzt gerade im Beispiel der Schläfenringe muss man natürlich sagen, es gab aufgrund eben solcher Experimente, es sind alle Möglichkeiten, die ich eben genannt habe, durchaus plausibel. Es gibt aber auch andere Sachen, in denen man sich eigentlich nicht einig werden kann, aufgrund der bloßen Interpretation verschiedener Quellenfunde, und eben da hilft dann nur die Archäotechniker weiter, beziehungsweise dann eben auch die Living History, die eben versucht, direkt am jeweiligen Produkt, am jeweiligen Rekonstruktion quasi zu schauen, inwiefern man da weiterkommt oder nicht. Deswegen nehme ich mich persönlich ehrlich gesagt eher aus diesem Uinecta-Rahmen raus, weil ich habe zwar dieses ganze Hintergrundwissen, aber man muss auch erwähnen, dass das Ganze natürlich nicht nur eine Frage ist, dass das Wollens und das Könns, sondern auch des Geldes. Weil Reenactment für mich ist die Schwierigkeit, deswegen nehme ich mich da persönlich raus, Reenactment ist immer nur so aktuell wie die letzte Publikation. Wissenschaftliche Publikationen von der Ausgrabung zur Erstpublikation bis dann hin zur Veröffentlichung in Buchform vergehen durchaus auch nochmal Jahre. Das bedeutet, wenn man jetzt nicht gerade Fundberichte oder ähnliches vorliegen hat, sondern irgendein Buch, was jetzt beispielsweise, keine Ahnung, 2021 rausgekommen ist, muss man sich aber vergewissern, vor Augen halten, dass dieser Stand nicht von 2021 ist, sondern vermutlich dann nur irgendwelche Zusammenfassungen aus 2018 bis spätestens 2019/20 rum. Man hat also immer diesen gewissen Darstellungsdruck, wenn man wirklich so authentisch wie möglich an der Forschung arbeiten möchte, dass man mitunter teilweise in dem einen Jahr noch eine Tunika, also ein Obergewand, tragen kann, was in dem nächsten Jahr dann durch irgendwelche neuen Forschungserkenntnisse schon wieder nicht authentisch genug ist, als dass man es weiter verwenden könnte. Man hat also auch den Zwang, zusätzlich zu diesem allgemein teuren Hobby der Materialbeschaffung, der vielen Handarbeiten oder ähnlichen, eben dann auch immer nochmal den Druck, wenn man das wirklich hundertprozentig durchziehen möchte, dass man sozusagen auch wohlgewonnene, liebgewonnene Gegenstände durchaus dann auch wieder verkauft oder abgibt, um dann eben die nächstbessere Rekonstruktion heranzuziehen. Deswegen ist es für mich persönlich, bezeichne ich mich nicht als Reenactor, sondern nur als Darsteller mit durchaus historischen Ansprüchen, der bestmöglich, ehrlich gesagt, auch das meiste per Hand fertigt, aber ich würde mich da genauso wenig wie du jetzt tatsächlich als Hardcore-Reenactor, beziehungsweise wie man in der Szene auch sagt, als A-Papst, also eben als jemand, der auf die Authentizität seiner kompletten Darstellung beruht, da würde ich mich komplett rausnehmen.
Also ich muss sagen, die Sache mit dem A-Papst finde ich schon schwierig. Jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe die historisch korrekteste Darstellung. Ich habe alles mit Hand genäht. Ich habe die Stoffe vorher mit Hand gewebt. Ich habe sie eingefärbt und ich kenne das Schaf, das die Wolle gibt. Das mag alles so sein. Dann gehe ich auf einen Markt oder auf eine Lagergruppe und benutze das Dixi-Klo. Und damit ist die Sache für mich mit der Authentizität schon vorbei, weil dann muss ich auch in den Wald gehen. Also ich muss sagen, wenn dann muss ich das komplett durchziehen. Und ich habe noch nie einen kennengelernt, der dann nicht bei 35 Grad sich die Sonnenmilch ins Gesicht schmiert, was übrigens auch nicht historisch korrekt ist, oder ein Dixi-Klo benutzt, oder sich dann vielleicht, wenn gerade auf dem Markt zum Beispiel, wenn da irgendwo ein Spießbraten ist, sich jetzt dann ja, das Fleisch am Spieß holt und dann mit Euros zahlt, die es übrigens auch nicht gab. Nur so für alle da draußen. Euros gab es damals nicht. Also deswegen finde ich, wir können immer nur sagen, wir versuchen etwas. Wobei ich sagen muss, für mich als Theatermensch war die Herangehensweise an, ich möchte was darstellen, auch eine ganz andere. Sondern für mich war es, ich möchte eine Figur kreieren. Und demzufolge war das, ich kreiere die Figur und gucke dann, ob, wie das historisch war. Also für mich ist das genau eigentlich tatsächlich die umgekehrte Reihenfolge, weil für mich auch nicht, wenn ich auf einen Mittelaltermarkt gehe oder auf eine Lagergruppe ist und da sind Zuschauer, dann ist das für mich irgendwo eine Form von Improvisationstheater. Es ist für mich nicht, ich als Privatperson sitze da. Weil wenn ich als Privatperson irgendwo sitze, dann habe ich auch mein Handy in der Hand. Oder ein Buch, was erst letztes Jahr veröffentlicht wurde. Bin ich aber eine Figur oder eine Kunstform oder wir unterscheiden im Theater tatsächlich immer zwischen Privatperson, Spieler und Figur. Und der Spieler ist eigentlich die Zwischenform zwischen Privatperson und Figur. Das heißt, ich bin jetzt keine Figur wie jetzt, weiß ich nicht, Julia aus Romeo und Julia und schrei O Romeo, O Romeo. Aber ich bin auch nicht ich, Natalie, die da sitzt und wie gesagt gerade Candy Crush auf dem Handy spielt. Also es gibt diesen Spieler, der dazwischen steht. Und ich muss sagen, diese Zwischeninstanz, den Spieler zu benutzen, um eine Darstellung zu benutzen, um auch dann den Zuschauern, die ich jetzt mal so nenne, jeder Marktbesucher ist auch ein Zuschauer, dem was, der ja auch dafür Geld zahlt, dass eine Lagergruppe irgendwo etwas belebbar macht. Oder wenn du auf der Architechniker bist, das ist nicht die Privatperson, die da sitzt. Für mich nicht. Also für mich sind das Menschen, die doch was, eben wie gesagt, was darstellen. Und damit werden sie auch zu einer Kunstform. Und damit sind sie eben nicht mehr privat. Und für mich war das damals, ich habe angefangen mit einer Darstellung, ich habe mich sehr für Aussätzige interessiert, eben nicht für die klassischen Burgfräuleins und feinen Damen, wie sie irgendwie jede Frau macht. Also auf den ganzen Märkten, in den Lagergruppen, die meisten Damen sind entweder Markt oder Edelfrau.
Ja.
Was ich persönlich langweilig fand, weil es einfach jeder macht. Ich wollte ein bisschen was Außergewöhnliches und habe dann tatsächlich mich dafür entschieden, eine Prostituierte darzustellen, die auch dann einen Namen bekommen hat. Und zwar war das dann Isan, die Hübschlerin. Also ich komme übrigens aus Augsburg und in Augsburg hießen die Prostituierten hießen Hübschlerinnen. Das war das schwäbische Wort dafür. Ich fand das immer tatsächlich recht niedlich, diese Bezeichnung, und habe sie deswegen auch in meine Darstellung eingebaut. Und Isan, und deswegen also auch für eine Erklärung, ich spreche von Isan in der dritten Person, weil es nicht ich bin, sondern eine Figur, eine Kunstfigur. Und Isan bekam halt dann einen historischen Bezug. Ich habe mich über das Thema informiert, ich habe Quellen gelesen, natürlich, klar, so wie du das auch machst, nur immer Hinblick darauf, dass es nicht für mich ist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, der gerade in unseren beiden Herangehensweisen ist. So, du sprichst von dir und ich spreche von der Figur, die das benötigt, um authentisch zu werden. Weil erst wenn eine Figur da sitzt und ein komplettes Leben hat, also nicht nur Klamotten, sondern auch eine Motivation, einen Beruf, wo kommt sie her, wo will sie hin, was sind ihre Träume, was sind ihre Ängste. Also auch solche Dinge, sodass ich dann auch vielleicht auf einer Lagergruppe, wenn ich abgesprochen oder auch nicht, mit anderen Darstellern interagiere oder mir dann jemand mal so einen Gulden für die Füße wirft und meint von wegen, und reicht das? Und es ein Spiel entsteht, ein Improvisationsspiel, ist das einfach, wie gesagt, eine Kunstform. Und es dient auch der Unterhaltung.
Ja. Würdest du aus deiner Perspektive aber auch sagen, was bei mir durchaus auch eine höhere Rolle spielt, ein höherer Stellenwert bei mir hat, dass es nicht nur der Unterhaltung der Zuschauer dient, sondern gleichzeitig auch noch mit einem gewissen Bildungshintergrund quasi, dass man noch vermittelt sozusagen. Ich meine, gut, ich komme jetzt eher aus dem musealen Kontext, auch szenische Stadtführung und ähnliches, wo ich natürlich sage, ich unterhalte die Leute, aber ich versuche ihnen zumindestens auch noch mal einige Sachen mitzugeben. Wenn ich jetzt gefragt werde über gewisse Sachen meines dargestellten Standes oder meiner Klamotten, dann rede ich da darüber natürlich. Vielleicht auch nicht so trocken wie so in manchen universitären Kontext, aber für mich ist es sozusagen schon das Ziel, wenn man Leute allein durch die Darstellung schon mal ins Gespräch bekommt, wenn sie sich dafür begeistern und vielleicht auch noch selbst weiter forschen. Das bedeutet also, ich möchte den Leuten nicht die Eigeninitiative abnehmen, nicht die Forschung abnehmen. Wenn sich darüber jemand informieren möchte, dann empfehle ich halt immer irgendwie in die Bibliotheken zu gehen, die Universitäten zu kontaktieren, eben darüber so dicht wie möglich auch noch bestenfalls an irgendwelchen musealen Arbeiten, an archäologischen Ausgrabungen oder ähnlichem teilzunehmen, weil das kann eben keiner so gut vermitteln, als wenn man sich eben selber in das Thema einliest sozusagen. Das ist halt, aus meiner Perspektive ist es erst, bevor man sich festlegt, was man darstellen möchte, muss man sich erstmal gewiss werden, okay, ich sag jetzt, ich möchte einen Wikinger darstellen. Dann sage ich natürlich, okay, dann bin ich eher im norddeutschen Raum, im baltischen Raum. Dann habe ich aber nur diesen Begriff Wikinger. Was möchte ich als nächstes machen? Dann muss ich natürlich mir überlegen, okay, ich begrenze den Raum, in deren Darstellung ich mich fixiere. Und zwar die Begrenzung des Raumes sowohl geografisch, also nach Ortschaften wie beispielsweise Haithabu, Birka oder ähnliches, und dann natürlich auch in der Zeit. Weil was ich viel erlebe, was ich aber mit so einem Augenzwinkern sehe, weil ich möchte das nicht kritisieren, jeder möchte das Hobby ausleben, wie er mag, sind die sogenannten Marktfraggles sozusagen, wenn man also irgendwie alles zusammenträgt, was irgendwie so nach Wikinger schreit, und sei das jetzt zum Beispiel aus dem schlechtesten Film oder auch aus einer moderneren Serie wie Vikings, da muss garantiert überall Fell sein und nichts geht irgendwie in der Wikinger-Darstellung ohne Schlamm, ohne nichts ist barbarischer als Schlamm, als Dreck und Fell. Und ja, aus meiner Perspektive sind halt solche Darstellungen eigentlich nicht viel mehr wert als irgendwelche Karnevalsdarstellungen. Aber trotzdem werde ich jetzt nie so mit dem bösen Zeigefinger draufgehen, weil ich dann auch denke, okay, es hat immer ein gewisses Entwicklungspotenzial. Also man kann auch mit einer schlechten Gewandung und aufgrund der richtigen Kontakte, des richtigen Interesses, dann später auch durch die eigene Fortbildung dann an dem Punkt ankommen, wo man sagt, okay, das war bislang jetzt alles scheiße, das ist jetzt von der Darstellung her, bin ich in folgende Fettnäpfchen getreten, ich ändere das ab sofort ab und versuche mich jetzt an historischen Quellen, an irgendwelchen Funden oder ähnliches besser zu orientieren. Also man hat immer irgendwie erst eine gewisse Basis, ja, natürlich, auf der man dann aufbauen kann. Also insofern sehe ich das jetzt nicht so wie durchaus auch einige andere Lagergruppen oder ähnliches, die dann eben immer von oben herab priestern, weil letztendlich ist die Geschichte vergangen. Wir können uns nur durch Rekonstruktionen versuchen, dorthin wieder zu bewegen, etwas so bestmöglich darzustellen, wie es ist. Und wir sind letztendlich ja, keiner von uns hat noch irgendwie Zeitzeugen oder was auch immer aus dem 8. bis 12. Jahrhundert oder so. Also insofern bin ich da immer noch so eher auf der Schiene von wegen, ja, soll doch erstmal jeder machen, wie er mag, solange er offensichtlich schlechte Gewandung, die er bei irgendwelchen Großhändlern im Internet gekauft hat, die einfach Stangenware sind, dann nicht für sich beansprucht, dass er eben 100% authentisch ist.
Ich meine, dieses Hobby ist ganz klar auch eine Geldfrage.
Ja.
Also deswegen, ich finde das, also jetzt mal, wenn ich jetzt mir von irgendeinem Mittelalter-Shop online eine Tunika bestelle oder auch ein Kleid, ist eigentlich ganz egal, und ich gebe dafür, weiß ich nicht, 40 bis 100 Euro aus, dann habe ich erstmal was an und kann erstmal in dieses Hobby hineinschnuppern.
Genau.
Ich finde es immer ganz schwierig, gleich von Anfang an zu sagen, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht und nur das geht, und bei nur das geht bin ich dann 1.000 bis 2.000 Euro los,
ja.
Weil je nachdem, was ich möchte, sind die Dinge dann so teuer. Ich war lange auf der Suche nach Schuhen und mich hat fast der Schlag getroffen, was historisch korrekte Schuhe kosten, tatsächlich. Das ist einfach nicht so, das gehst du nicht einfach mal nur so shoppen, wie wenn du zu Deichmann gehst und für 10 Euro Fake Converse dir kaufst, die dann 10 Euro kosten, eine Latsche, die einmal im Sommer durch und dann schmeißt du die wieder in die Tonne.
Ja.
Sag ich jetzt mal so. Also es gibt halt, wir sind es auch einfach nicht gewohnt, auch zum Beispiel für Schuhe, so viel Geld auszugeben, weil wir einfach sagen, Mensch, Turnschuhe, zack, hier 20 Euro und gut ist.
Ja.
Es ist einfach so, dass dieses Hobby ist extrem teuer. Das muss man leider einfach Gottes sagen. Auch wenn man nähen kann, sind die Dinge nicht billig, weil spätestens bei so Teil, auch der Stoff allein schon, wenn ich jetzt nicht einfach nur einen billigen Baumwollstoff kaufe, Baumwolle ist nun mal günstiger, ist das eine Geldfrage. Und ich finde, ich habe auch selber angefangen mit einem Kleid von der Stange. Ich bin ganz offen und ganz ehrlich. Es war tatsächlich sogar ein Leinenkleid, womit ich dann schon gelobt wurde damals. So, hey, du hast keine Baumwolle an. Und das hat auch am Anfang erstmal für mich gereicht, weil ich tatsächlich in das Hobby erstmal reinschnuppern wollte. Ich wollte wissen, ist es überhaupt was für mich? Taugt mir das? Kann ich mir vorstellen, da wirklich Geld hineinzustecken? Und das finde ich eigentlich, ich würde es auch jedem empfehlen. Also erstmal einfach sich was zu kaufen, zu gucken, taugt mir das, ist es was für mich? Und dann wirklich peu à peu kann man sich damit beschäftigen, die Darstellung zu vervollständigen. Also bei mir hat das dann angefangen mit, ich hätte erst nur ein Kleid, dann habe ich irgendwann mal mir einen Gürtel mit einer Gürteltasche gekauft. Und dann kam später und kamen dann irgendwie historisch korrektere Schuhe. Ich weiß, sie sind nicht, du hast sie erst vor kurzem gesehen, weil wir uns darüber unterhalten haben, über die Schuhe, weil ich eine historische Meinung wollte, nur für euch da draußen. Und dann wurden meine Schuhe tatsächlich zerpflückt. Jetzt fürs Protokoll, sie sind nicht historisch korrekt. Nein, sind sie nicht, aber sie sind schon mal historisch korrekter als die Leute, die natürlich Ballerinas unter ihren Kleidern tragen. Aber auch das finde ich am Anfang nicht schlimm. Wie gesagt, peu à peu. Figurenentwicklung dauert auch im Theater sehr lange. Also auch wir fangen an, du hast ein Stück, was du spielen möchtest und es wird sich über die Figur erstmal unterhalten. Es wird darüber geguckt, wie kann man sich damit identifizieren, was braucht die Figur und bis dann eine endgültige Figur steht, also jeder Schauspieler wird mir recht geben, das ist ein Prozess und ich glaube, die wirkliche Figur in allen Facetten ihres Daseins zu greifen, das hast du nicht mal, wenn die Premiere stattfindet. Also du lernst über deine eigene Figur immer wieder was Neues kennen. Du lernst, wann sie vielleicht auch mal ruhiger wird, wann sie es eher ausrastet, Haltungen verändern sich. Und auch Kostüme tatsächlich, also Kostümbildnerei ist auch im Theater ein sehr langer Prozess. Also da wird nicht gesagt, so, also ich will T-Shirt und Hose und dann ist das da, sondern man guckt, was machen Schuhe mit der Haltung. Also all solche Dinge ist es ein Prozess und da kann man das, finde ich, sehr gut vergleichen.
Ja, das ist ganz interessant, wo du jetzt auch nochmal Theater und so sagst. Also ich habe hier ursprünglich mal angefangen mit Schwertkampf und dementsprechend dann auch die ersten Lagergruppen dann quasi mit meiner Gruppe zusammen, die so die Semnonen, sie so eben, also so die Hafegermanen dargestellt haben. Und da war ich ganz froh, dass der damalige Trainer der Gruppe mir quasi dann gegen ein bisschen Ablöse zumindest Teile seiner Gewandung überlassen hat. Ich erstmal zufrieden war, dass ich so nicht ganz in diesem, in Anführungsstrichen, Polyester-Faschings-Look rumrennen musste, so im Nachhinein, so mit meinen jetzigen Standards, nach dem ganzen universitären Weiterbildung und so, muss ich ja sagen, ja, es ist zwar eine Leintunika gewesen, aber leider kurzärmlich. Und kurzärmelige Tunikas, also wirklich dieser T-Shirt-Schnitt, der ist ja nicht so wirklich authentisch, aber für die damalige Zeit hat es für mich gereicht, also wie die meisten von euch, die sich mit dem Thema vielleicht schon mal eingängig beschäftigt haben, wissen ja, dass im Sommer durchaus Leintunikas getragen wurden, aber immer langärmelig, weil die damalige Gewandung hatte eben auch einen anderen Stellenwert. Man hatte eben nicht so viel Kleidung und da ging aber der Schutzaspekt teilweise noch viel weiter als der eigentliche Prunkeffekt, die eigentliche Darstellung. Gerade so im frühen Mittelalter, also so auf diese Wikinger-Darstellung, auf die ich mich jetzt so ein bisschen spezialisiert habe, merkt man halt auch viel, dass eigentlich natürlich dieses Zwiebelprinzip eher am Start war. Das bedeutet, man hat verschiedene Schichten übereinander und zum Winter hin natürlich dann eher Wolltunikas oder ähnliches. Obwohl ich sagen muss, selbst im Sommer kann man teilweise noch Wolltunika tragen, weil das atmet einfach ganz anders durch als moderne Fasern. Also durchaus jetzt auch im Lockdown. Davon kann meine Lebensgefährtin ein richtig schönes Lied singen, trage ich durchaus das eine oder andere Mal nur zu gerne meine Gewandung, weil A, ist es einfach so, es fehlt mir einfach, und B, ja, man schwitzt nicht drin, man friert nicht drin, also das klimatisiert einfach ganz anders durch als heutige Sachen. Deswegen fand ich das auch ganz interessant, als du vorhin gemeint hast, natürlich, dass unser Hobby so sehr ins Geld geht, aber ich finde, das hat schon wieder so einen gewissen Anspruch von Authentizität tatsächlich, dass, so wie es damals auch war, dass Kleidung einfach ganz anderen Wert hatte. Also Kleidung hat natürlich auch die sozialen Schichten und hat das Geld und so mit angezeigt, aber da waren Hose oder auch Schuhe, die teilweise da über Jahrzehnte lang getragen wurden, also teilweise auch vererbt wurden, gerade bei den ärmeren Bauern oder so, je nachdem wie der Zustand war, das war das Geld dann natürlich wert, weil heutzutage mit unserer Wegwerfgesellschaft oder eben mal schnell ein neues T-Shirt irgendwo bestellt, haben wir natürlich ganz andere Beziehungen dazu. Aber wenn man eben sieht, wenn man sich ein einziges Mal wirklich in Anführungsstrichen eine authentische Gewandung zusammengewerkelt hat, dann hat man die ja grundsätzlich erstmal auch für eine Weile. Also es ist, man trägt sie ja auch nicht so ab, nicht im alltäglichen Leben wie damals. Dadurch rentiert sich das ehrlich gesagt schon, wenn man grundsätzlich erstmal so von groben Schnitzern, also Fehlkäufen absieht und man eben sagt, okay, ich habe eben erstmal keine vollständige Darstellung, dafür fange ich aber mit einem soliden Grundstock an und kann darauf eben aufbauen. Weil es ist halt immer noch einfacher, sich erstmal eine teure Hose zu holen, die dann aber jahrelang hält, anstelle man sich jetzt eine billige Leinenhose holt und die reißt gleich nach dem zweiten, dritten Markt irgendwie auseinander. Da ärgert man sich dann genauso. Zu der Sache mit den Einkäufen in Fertig-Online-Shops oder in Fertigschneidereien, in Massenware, muss man ganz ehrlich sagen, wenn das Material stimmt und der Schnitt so grob ähnlich ist wie die Originalschnitte. Also ich gehe jetzt mal als Beispiel zum Beispiel darauf ein, auf den Klappenrock, den man in Heiterbu gefunden hat. Wie sagst du doch so schön, der sieht immer aus wie so ein Bademantel.
Und jetzt werden mich wieder alle hassen, weil ich sowas sage, aber es sieht tatsächlich aus wie ein Bademantel.
Also erstmal der Vorteil von einem Mantel, warum ich mich dafür entschieden habe, versus eines Umhangs, ist eben, dass ich auch viel auf Mittelaltermärkten auch im Winter und Herbst unterwegs bin, da eben unter anderem auch mit Kindern basteln möchte, seien das jetzt nur irgendwelche Rudenarbeiten, irgendwelche Holzarbeiten oder was wir zum Beispiel zusammen ja auch schon mal gemacht hatten, sind Beutel, Beutelbinderei oder ähnliches, dass man da eben in einem Mantel halt irgendwie immer dann die Hände doch wieder draußen im Kalten hat, um irgendwie was am Tisch mit den Kindern zu basteln. Und dass der Vorteil von so einem Mantel eben ist, wie in der heutigen, von einem Klappenrock, wie bei einem heutigen Jacke, ehrlich gesagt, dass man ja grundsätzlich erstmal bei Armen und Schultern immer bedeckt ist und dementsprechend nicht friert. Bei so einem Klappenrock kann man, wenn man denn möchte, genauso wie bei dieser aktuell in der Wikinger-Darstellung durchaus beliebten Rechtecks-Google, durchaus auf das ein oder andere gut ausgewählte Fabrikat, Fertigfabrikat zugreifen. Mein Tipp wäre an dieser Stelle aber nur, grundsätzlich vielleicht erstmal ein bisschen eine Nummer größer, wenn möglich, bestellen, als man eigentlich braucht, sodass man dann eben noch, gerade wenn man nicht so sehr handwerklich begabt ist im Nähen und im Schneidern, dann eben sagt, okay, ich nehme den Grundschnitt hiervon. Ich habe aber gleichzeitig irgendwie den Ausgrabungsbericht der Textilfunde, in dem Fall dann von Heiterbu, vorliegen. Und ich passe den Schnitt bestmöglich darauf an. Ist, glaube ich, immer noch eine bessere Option, als dass man jetzt zwar für sündhaft viel Geld sich irgendwie den teuersten Stoff holt und dann einfach den Schnitt grundsätzlich verkackt, weil man es einfach nicht kann. Das ist ja auch das, was du zu Anfang gemeint hast. Man steigt in das Hobby von jetzt auf gleich, nicht von 0 auf 100 ein, sondern man lernt das eben auch mit der Zeit. Also ich denke, das ist auch ein guter Tipp, dass man das ein oder andere einfach umschneidert. Also beispielsweise bei den Klappenröcken jetzt, die man so größtenteils findet, sind einfach zu lang. der in Heiterbu gefundene, der schließt etwa hüfthoch ab und hat, glaube ich, auch auf beiden Seiten nochmal so eine Art wie Taschen zum Eingreifen. Das haben die Fertigfabrikate eher selten. Wo du jetzt gerade auf Schuhwerk drauf gekommen bist, natürlich, wenn man jetzt eine Darstellung hat, anders habe ich das auch nicht gemacht, in meiner szenischen Stadtführung, greift man dann doch mehr oder weniger einfach um der Stabilität willen auf die allseits verhassten Gummisohlen zurück. Weil ich mir so denke, gerade wenn ich jetzt irgendwelche Fackelwanderungen habe, wenn ich jetzt Stadtführungen habe, im Dunkeln sozusagen und auch irgendwie so diesen Sagenaspekt vielleicht noch mit rausspielen möchte. Also wo ich jetzt nicht gleich behaupte, alles, was ich jetzt hier darstelle, alles, was ich vermittle, ist 100% authentisch, sondern hat auch vielleicht auch noch ein Stück lokale Sagengeschichte mit drin, dann greife sogar ich halt immer liebend gern wieder auf Gummisohlen zurück, wo ich dann einfach sage, ich habe einen besseren Stand, weil so eine Stadtführung muss natürlich auch gelaufen werden bei Schlechtwetter, bei Eis, bei Schnee, weil die Leute haben das dann gebucht und dann nimmt man das halt so. Das ist grundsätzlich in Ordnung, wenn man sich solche Fertigschuhe holt. Zu historischem Schuhwerk muss ich aber ganz ehrlich empfehlen, ich meine, ich persönlich bewege mich jetzt eher so im wikingerzeitlichen Baltik-Norddeutschland-Raum, das dann doch besser auf Märkten direkt zu gucken, direkt mit Wendeschuhmachern in meinem Fall zu sprechen, um eben auch diesen Komfort zu gewährleisten, wenn man sich dann direkt auf seinen eigenen Fuß das anfertigen lässt, um eben dann für die weiteren Jahre noch Freude zu haben, dass eben keine Naht aufplatzt, dass man sich keine Blasen läuft oder ähnliches. Aber da muss einem eben bewusst sein, welches Budget lege ich mir zu Anfang und möchte ich wirklich dafür bereit sein, alles gleich in die Schuhe zu investieren oder mache ich erstmal alles so auf Basic und erweitere das dann im Nachhinein. Aber es gibt durchaus auch Punkte, wo man zu Anfang eher sparen kann und wo ich aber aus meiner Meinung, aus meiner Erfahrung auch sagen muss, hey, natürlich kannst du die Schuhe auch erstmal wegsparen, aber willst du zum Beispiel, was im Sommer und Frühling, Herbst vielleicht noch in Ordnung ist, möchte man auf dem Wintermarkt tatsächlich barfuß laufen? Das sind dann auch solche Sachen, die man mit sich erstmal irgendwie im Klaren sein muss, auf was möchte ich verzichten, auf was nicht. Allein schon der Begriff Wikinger beispielsweise, der bezeichnet ja nur Leute, die auf Viking fahren, also auf Raubzug. Da ist es zum Beispiel auch wichtig zu erwähnen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel eigentlich im Rahmen der allgemeinen Termini immer sage, von wegen, ja, ich mache eine Wikinger-Darstellung. Ich verzichte aber größtenteils eben auch auf Kostenfaktor, erstmal auf ein Rundschild, auf ein Schwert, auf was auch immer, was jetzt auch mal auf ein Kettenhemd, auf einen passenden Helm, weil das eben so viel kostet. Das bedeutet grundsätzlich, wenn man es genau nimmt, mache ich keine Wikinger-Darstellung, sondern eher eine skandinavische Darstellung der Wikingerzeit, weil alle Leute, die damals nicht eben aufgrund von Sozialdruck auf diese expandierenden Raubfahrten fahren mussten, sind de facto keine Wikinger, sondern einfach Zivilbevölkerung der damaligen Zeit, der damaligen Skandinavien, vor allem Dänemark eben auch, wenn man jetzt Heiterbu betrachtet, ist ja heute zwar auf der deutschen Grenze, aber so dicht im Prinzip ja oben an Dänemark ran, sodass es damals eben noch zum dänischen Raum gehört und gar nicht zum, im Anführungsstrichen, heutigen Verständnis der heutigen aktuellen deutschen Grenzen. Das bedeutet, also man sollte sich immer im Klaren sein, dass man eben guckt, für seine Rolle, für seine Darstellung, möchte ich jetzt wirklich diese ganzen Klischees der klassischen Wikinger-Szene oder was auch immer darstellen, muss es wirklich ein Archetyp sein oder kann ich nicht erst irgendwie eine Abspaltung machen, dass ich sage, okay, ich mache erstmal eine zivile Darstellung, die ich später ausbauen kann, indem ich mir zum Beispiel Schwert und Kettenhemd, Lederpanzerung oder ähnliches dann später anlegen möchte, inwiefern ich dann Geld und vor allem auch Zeit investieren möchte, das ist ja an der Stelle dann jedem selbst überlassen. Ich hätte jetzt tatsächlich an der Stelle nur eine Frage, also wie man ja sicherlich schon rausgehört hat, ich wollte eine bestimmte Gruppe darstellen, die dann auch auf meiner damaligen Darstellung aufbauen konnte und habe mich dann erst beschäftigt, okay, wo kriege ich denn die meisten Fundstücke her, an denen ich mich orientieren kann, und bin dadurch dann erst durch diesen dargestellten Lebensraum gekommen, um eben nicht in die Verlegenheit zu geraten, okay, ich möchte jetzt irgendeine Gruppe darstellen, aber ich habe in dem Raum auf dem ich mich festgelegt habe, zeitlich und lokal, habe ich keine einzelnen Grabfunde. Deswegen habe ich mich bewusst für Haithabu entschieden, also den der Handelsmetropole damals, weil sie eben an so vielen Handelspunkten, an so vielen Handelsstraßen anknüpfte, um eben zu sagen, okay, ich habe jetzt für Hosen eine Darstellung, ich habe Funde über Wadenwickel, über Waffen, über alles Mögliche. Und da würde mich mal interessieren, wie hast du deine Edelhure, nenne ich sie jetzt mal, angelegt? Das bedeutet, war dir von vornherein klar, in welches Jahrhundert du gehen möchtest? Oder hattest du erstmal nur eine grobe Darstellung? Das hat sich erst alles so im Laufe der Zeit entwickelt.
Also ich muss ja tatsächlich gestehen, ich habe tatsächlich damals den Film Die Wanderhure gesehen. Ich weiß, das ist alles nicht so historisch korrekt. Das ist mir dann bei meinen Recherchen auch sehr viel aufgefallen. Aber was ich einfach dann durch den Film interessant fand, war dieses Spiel zwischen diese Frauen sind wahnsinnig begehrenswert und wichtig und haben auch sehr viel Macht. Bis hin zu, sie sind einfach Ausgestoßene und sie sind der unterste Rand der Gesellschaft. Und tatsächlich dieses zweischneidige Schwert, was da so tatsächlich damals vorgeherrscht hat für diesen Berufsstand, fand ich interessant. Also tatsächlich wusste ich schon, natürlich, es ist ein Film und es war eine Sat.1-Produktion. Übrigens, ich muss sagen, es war ein sehr guter Film.
Also es basiert ja übrigens auch auf einer Romanvorlage.
Genau, von Amy Lorenz. Ich habe auch das Buch gelesen, tatsächlich nach dem Film, weil ich wissen wollte, inwieweit Buch und Film, wie unterscheidet sich das? Aber was mich eben interessiert hat, war dieses Spiel, also eigentlich brauchen wir Prostituierte, beziehungsweise wir brauchen diese Frauenhäuser, hießen sie ja damals. Und es geht ja auch jeder hin, tatsächlich, obwohl ja eigentlich, ich sag mal auch der Bezug zur Sexualität im Mittelalter, auch durch die Christianisierung, ja eine ganz verklemmte war, aber es geht natürlich trotzdem jeder in das Frauenhaus. Und man sieht da ja jeden, also von dem einfachen Tischler, Gesellen über den verheirateten Mann bis zu einem Edelmann, je nachdem, in welches Freudenhaus man guckt. Und die werden da alle bedient. Und da genießen die Frauen ja auch einen sehr hohen Stellenwert, natürlich innerhalb dieses Hauses und werden begehrt. Bis hin zu, sie sind einfach Aussätzige, sie sind einfach, sie sind eine Randgruppe, wohingegen auch mal natürlich, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, es ist total komisch, weil Prostituierte werden zum Beispiel auch zu Hochzeiten eingeladen. Von den Ehefrauen, die werden mit Geschenken übersät, um quasi eine Ablöse des Ehemanns zu gewährleisten, sodass der Ehemann nicht mehr ins Frauenhaus geht. Man tut er trotzdem, das ist eine andere Geschichte, aber tatsächlich, also es ist ein ganz bizarres Spiel, was mit diesem Berufsstand getrieben wird. Und das fand ich total interessant und ich habe das Glück gehabt tatsächlich, dass kurz, also nachdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und nachdem ich mich eingelesen habe, gab es einen Fund oder gab es einen Fund in Nürnberg, in Nördlingen. Nördlingen ist ein kleiner Ort bei Augsburg, also auch noch ziemlich nah bei mir dran. Und die haben da Gerichtsakten gefunden zu einem Prozess mit einer Prostituierten, die von der Bordellbesitzerin zur Abtreibung gezwungen wurde und dabei fast gestorben wäre. Und daraufhin wurde diese Bordellbesitzerin angeklagt. Und über diesen Gerichtsprozess gibt es ein Protokoll und im Rahmen dieses Prozesses werden die Huren dieses Frauenhauses alle gehört, müssen eine Zeugenaussage machen und demzufolge weiß man ganz viel über diesen Alltag, der da stattfand und wie die da so in dem Frauenhaus gelebt haben, weil die da eben alle 10 Huren, die da waren, eben zu dem damaligen Zeitpunkt befragt haben. Und besagte Hure, die eben diese Abtreibung vornehmen musste, kam tatsächlich sogar aus Augsburg, weil die dürfen ja immer nicht schon da gewesen sein, also die dürfen nicht nochmal da sind zurück, wo sie schon waren. Sie müssen also, wenn sie weiterziehen in den nächsten Ort oder in die nächste Stadt, müssen sie stadtfremd sein, um in einem Frauenhaus arbeiten zu dürfen. Weswegen dann in Nördlingen alle Dörfer drumherum, die wir auch heute noch kennen, weil es die immer noch gibt in Augsburger Umgebung, bekannt waren. Und ich habe mich einfach mit diesem Gerichtsfall tatsächlich beschäftigt und fand das hochinteressant, was da so alles gesagt wurde, und habe anhand der Erzählungen und anhand dieser Funde tatsächlich mit einer Darstellung angefangen aufzubauen.
Das ist ganz interessant zu hören, weil du bist also auch mehr lokalgeschichtlich unterwegs. Würdest du jetzt für deine Darstellung beispielsweise auch eine, wenn du passende Replikate von Funden aus Norddeutschland oder so ähnliches hast, würdest du die da mit einbeziehen in deine Darstellung, oder ist es für dich dann so, nein, du hast eine lokale Darstellung? Weil ich persönlich, das ist jetzt gerade bei mir immer so das Problem, ich komme ja eigentlich mehr so aus, also nicht ganz so weit nördlich im Prinzip, wie, also bei Berlin, ich komme eher aus dem Berlin-Brandenburger Raum, als dass ich mich aber für Heiterbu entschlossen habe, als dass es ja die einzigste Wikingerstadt auf heutigem deutschen Grund ist. Ich bin teilweise aber auch immer noch mal so ein bisschen am struggeln, wenn ich jetzt auch Funde zwar derselben Zeit finde, die jetzt beispielsweise in Birka oder ähnliches datiert sind, inwiefern ich die dann bei mir noch mal mit berücksichtige. Weil natürlich kann man sagen, okay, die waren damals aber auch Händler und waren ziemlich weltgewandt unterwegs, aber inwiefern kannst du das für dich quasi dann mit einbeziehen, dass du aus mehreren, durchaus auch kilometerweit entfernten Darstellungen bzw. Grabfunden oder ähnlichen dann das noch einfließen lässt? Oder sagst du für dich, das ist ein No-Go und du orientierst dich nur in der direkten Umgebung?
Also auch da würde ich natürlich jetzt, weil ich aus einem anderen Genre komme, wieder den theatralen Aspekt bevorzugen und würde sagen, tut es der Figur gut, dass ich es mit einbeziehe, bringt es die Figurendarstellung, voran? Heißt das, kriegt die Figur mehr Tiefgang? Wissen wir dann mehr über diese Figur, beziehungsweise kann diese Figur mehr vermitteln, beziehungsweise mehr interagieren mit Zuschauern oder anderen Darstellungen? Wobei ich sagen muss, für diese Prostituierte ist das wahnsinnig schwierig, weil jede Stadt eine Verordnung hat, wie Prostituierte sich kleiden müssen. Es gibt eine ganz klare Kleiderordnung, damit die auf der Straße erkannt werden. Und
ich glaube sogar auch einen Farbkodex.
Genau, den sie dann, es gibt einen Farbkodex, und jede Stadt und jedes noch so kleine Dorf hat eine eigene Farbgebung. Das ist schon mal das Erste, was richtig schwierig ist. Mhm. Und das Zweite ist, jede Stadt hat ihre eigenen Regeln, was die dürfen und was die nicht dürfen. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil eine Prostituierte, die jetzt, sage ich mal, was weiß ich, aus Köln kommt, die hat eine komplett andere Darstellung. Also wenn ich eine Darstellerin treffen würde, die könnte mir das erzählen. Da geht es schon los, wie lang das Unterkleid ist, ob da Rüschen dran sind, ob es gelb ist, ob es ein Fähnchen hat. Also das sind Merkmale. Also es sind so Dinge, zum Beispiel in Augsburg tragen, also die muss eine Prostituierte, die aus dem Freudenhaus rausgeht und nicht arbeitet, eine weiße Vollverschleierung mit einem grünen Streifen tragen. Ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee, auf diese Regelung gekommen sind. Es macht für mich so keinen Sinn. Weil nur dann, wenn sie privat ist, muss sie so rumlaufen. Wenn sie jetzt aber an der Straße steht, weil sie an der Straße ihren Geschäften nachgeht, muss sie das nicht tragen. Also es ist nur ein Mahnmal zum Beispiel, oder in den Nördlingen, wo eben dieser Prozess war, da wird halt also das typische Schandgelb, was die meisten kennen, getragen, aber in Form eines rechteckigen kleinen Stofffetzens unter der Achsel.
Aha.
Wo man sich auch fragt, so, warum? Also, das macht so keinen
wie
Sinn.
Wie müssen wir das denn vorstellen? Stellen die Prostituierten dann da alle mit Armen oben oder wie?
Ich weiß es nicht. Also tatsächlich, ich habe das zum Beispiel, ich habe das nicht gemacht mit dem rechteckigen Stofffetzen, sondern ich habe so ein Bändchen. Weil ich mal gesagt, man sieht das doch gar nicht. Also wenn ich die Arme unten habe, sehe ich nichts.
Ja.
Es ist jetzt auch nicht 100% korrekt, war für mich aber so ein Punkt, wie soll ich das denn zeigen? Also ich meine, ich zeige ja nicht jetzt einem Besucher auf einem Markt, ich hebe nicht den Arm und sage, schauen Sie mal in meine Achsel, da können Sie Folgendes sehen. Das mache ich ja nicht.
Oh, das könnte gut kommen, so eine Essensschlange im Prinzip, alle stehen da auf diese pseudo-historischen Kartoffelspalten an.
Ja, und dann hebe ich die Arme. Und das ist, meine, stellen wir uns alle vor, es ist Sommer und man ist, es ist warm. Also ich meine, da ist die Schlange ganz schnell ganz viel kürzer. Ne? Also, nee, also das habe ich zum Beispiel, da erlaube ich mir dann einfach, ich sag jetzt meine künstlerische Freiheit.
Ja.
Es ist auch einfach für mich praktikabler, als nicht ständig mit Arme oben rumlaufen zu müssen.
Wo du jetzt schon mal auf das Unterkleid zu sprechen kamst. Das ist auch ein Grund, warum ich mich selber nicht als Arpaps oder Reenactor sehe, denn bei Unterwäsche hört das bei mir auf. Ich meine, bei den männlichen Beinkleidern hat man ja viel gefunden. Mittlerweile geht man aber tatsächlich ja davon aus, beziehungsweise die meisten Vertreter, Forschungen meinen ja, dass Damen keine Beinkleider getragen haben, beziehungsweise also keine Unterwäsche. Was ich mir persönlich selbst aus meiner männlichen Perspektive schlecht vorstelle, gerade wenn es zum Beispiel um sowas wie die Regelblutung oder ähnliches geht, weil es einfach nicht hygienisch korrekt ist. Wie stehst du denn dazu?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, die diese These aufgestellt haben, müssen... Darf man das sagen? Männer sein? Also, ohne das jetzt hier irgendwie sexistisch zu meinen, aber es ist einfach, also jede Frau, die jetzt diesen Podcast hört, wird mir zustimmen, das funktioniert nicht. Also, nur weil man nichts gefunden hat, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Also, das finde ich ganz schwierig. Ich meine, ja, ich weiß, ne, die Archäologie und Jeder Geschichtswissenschaftler sagt, solange ich es nicht gefunden habe, belege ich es nicht, es ist nicht da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, weil spätestens, wie du sagst, bei einer Regelblutung hört es auf. Also auch Frau im Mittelalter lässt nicht laufen.
Ich meine, auch wenn wir so uns im Mittelalter bis zur frühen Neuzeit bewegen, wir befinden uns ja dann auch so in der Zeit der lustigen Tendenzen, wie zum Beispiel den Samentanz quasi nach dem vollzogenen Geschlechtsakt oder aber, was ja auch praktiziert wurde, sind dann Kräuterpackungen, die sozusagen auch eingeführt wurden und spätestens da denke ich mir dann, okay, aber irgendwie muss man die Kräuter ja fixieren im Unterleib und nicht, dass sie dann einfach wieder rausfloppen oder wie auch immer. Die gängige These dazu ist ja, dass wohl solche Unterwäsche eigentlich nicht gebraucht wurde, dadurch, dass die meisten Untergewandungen ja dann einfach nur regelmäßig gewaschen wurden, sozusagen. Und ich stelle mir dann aber irgendwie vor, ja, ich weiß nicht, also so eine Frau hat ja generell eigentlich regelmäßig ihre Blutung, nicht nur einmal im Jahr oder wie auch immer, wie viele Unterkleider da entweder total eingesaut sein müssen mit irgendwelchen Blutflecken, die schlecht wieder rausgehen, oder dass Frau im Mittelalter so viele Untergewandungen hatte, Unterkleider und die regelmäßig wechseln musste, das ist...
Also... Nie und nimmer würde sich eine Frau, und das würde ich jetzt mal wirklich, da gebe ich dir Brief und Siegel, würde sich eine Frau, egal in welchem Jahrhundert, wenn sie ihre Periode hat, einfach so auf ein Kleid setzen. Nie und nimmer. Weil da geht es ja also nicht mal nur ums Stehen, da geht es vor allem ums Sitzen. Also wirklich nicht. Es würde keine Frau tun. Also ich meine, davon abgesehen, dass es sich nicht schön anfühlt, ich finde es übrigens gerade komisch, in welche Richtung unser Gespräch geht, nur so nebenbei. Aber nicht nur, dass es sich komisch anfühlt, es ist auch einfach schlichtweg peinlich. Und in einer Zeit, also heute, wo wir vielleicht noch offen über dieses Thema sprechen, aber in einer Zeit, in der Frauen während ihrer Blutung als unrein galten und wo Frauen in der Zeit auch nicht im Ehebett lagen und all solche Geschichten, weil sie ja ne, die Sünde selbst waren, glaube ich nicht, dass eine Frau offen allen Männern auf dem Felde, wenn sie eine Bäuerin war, oder allen Männern in der Burg, wenn sie eine Burgfräulein war, präsentiert hat, hey Leute, heute bin ich unrein. Das, also ich glaube, rein aus einer psychologischen Perspektive würde ich das jetzt mal einfach sagen, man hat es nicht gefunden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht gab in irgendeiner Form. Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch etwas ist, was einfach hinter verschlossenen Türen von Frau zu Frau weitergegeben wurde, weil vieles, was das betrifft und diese Thematik umfasst, sind Dinge, die Frauen einfach nicht an Männer hingetragen haben.
Ja.
Und auch die Wahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt natürlich, wir reden ja immer von Grabfunden, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau dann mit so etwas beerdigt wird, ist gegen, wahrscheinlich gen Null. Also, weil man hat die Dame ja dann hergerichtet.
Ja, zumal sich ja auch verschiedene Textilien und auch Metalle und ähnliches ja unterschiedlich schnell zersetzen.
Ja, und das nächste ist, ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie lange so eine Hose gehalten hat, dass man die teilweise vererbt hat. Ja, also das finde ich jetzt, widerspricht der These, dass Hosen das ganze Leben lang gehalten haben, weil wenn ich die alle vollblute, die Unterkleider, dann kann ich die eigentlich weghauen, weil so viel Blut kann ich gar nicht rauswaschen.
Ja, also tendenziell, ich bin ja nicht nur Historiker, sondern auch Kulturwissenschaftler, würde ich da durchaus Vergleiche ziehen wollen, aber wie gesagt, unter vorgehaltener Hand. Ich habe mich dazu noch nicht so eingehend beschäftigt, weil, wie die Natur das so will, bin ich ja nicht weiblich, sondern männlich, und deswegen musste ich mich mit meiner eigenen Darstellung damit noch nicht auseinandersetzen. Aber, also tendenziell würde ich davon ausgehen, dass eine Art Unterwäsche, eine Art String, Slip oder wie gesagt auch, wie so ein Lendenschurz, in einer Ähnlichkeit durchaus getragen werden könnte, wie in den tribalen Stammesgesellschaften, beispielsweise im karibischen oder im afrikanischen Raum, bei dem wir das ja auch sehen quasi, dass sich die Blöße gerade einfach aus funktionalen Zwecken dann auch irgendwie in der Zeit dann durchaus bedeckt wird.
Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wäre vielleicht mal eine Frage an alle Frauen da draußen, weil ich jetzt hier gerade so für mein Geschlecht spreche, was ich gar nicht möchte. Vielleicht, wer diesen Podcast hört, kann gern mal Luna Magica schreiben oder einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das so seht. Weil ich meine, das ist ein großes Mysterium, über das wir gerade hier sprechen. Und ich möchte da eigentlich gar nicht für alle Frauen sprechen, weil ich kenne auch Frauen, die einfach sagen, es gibt keine Fund und ich laufe so rum. Also ich kenne auch Darstellerinnen, die das wirklich durchziehen, sagen, solange das nicht gefunden wird, ist es für mich nicht existent. Würde mich echt mal jetzt interessieren, weil ich muss sagen, für mich als Darstellerin, alles das, was der Zuschauer in dem Fall nicht sieht, das ist mein Privatvergnügen. Also ja. Ich meine, ich bedecke ja auch meine Tattoos nicht. So, das sind ja meine. Also auch wenn sie jetzt nicht zur Darstellung passen. Hingegen, wenn man sie sehen würde, würde ich sie durch ein Kleid abdecken. Aber alles, sage ich mal, was unter dem Kleid ist, mache ich jetzt nicht weg. Ja. Also deswegen, für mich ist alles, was sichtbar ist, das sind die Dinge, die wichtig sind. Alles, was unsichtbar ist, und dazu gehört auch meine Unterwäsche, da gehören auch übrigens meine Socken dazu. Wenn ich mir immer denke, so, ja, wenn ich meine Socken, meine Schuhen, die sieht man eh nicht, dann ziehe ich halt zwei Paar Socken an, so, wenn mir kalt ist. Auch wenn die jetzt vielleicht gerade, weil ich gerade vielleicht nur ein paar authentische Socken habe, das ist dann so, weiß ich nicht. Also das ist immer für mich so meine, ja, so meine Privatsache.
Ja, aber genauso sehe ich das auch. Wo wir jetzt vielleicht noch ein bisschen abschweifen können, ist tatsächlich, weil du gemeint hast, alles, was die Besucher nicht sehen. Das ist ja gerade immer ganz lustig, wenn man so Lagergruppen hat oder wenn man irgendwo selbst zeltet oder einen Stand hat. Also dieses Reenactment, beziehungsweise dieses so dicht wie möglich quasi die Atmosphäre aufrechterhalten, so nah wie möglich an irgendwelchen Forschungsständen zu sein, hört bei mir eher natürlich auch in meinem privaten Bereich auf. Da hört man ja ab und zu auch immer mal wieder von diesem lustigen Marktbesucher, der dann auch eben mal ins Zelt oder in die Hütte kommt und in den privaten Sachen irgendwie rumwühlt. Aber also ich sag mal ganz ehrlich, spätestens in meiner privaten Kiste, in meinem Beutel, in meinem Korb, wie auch immer, habe ich dann durchaus auch mal irgendwie eine PET-Flasche oder was auch immer. Natürlich jetzt nicht im Darstellenbereich, nicht auf dem Tisch und so, das dürfte ja jedem klar sein, aber
das ist tatsächlich etwas, wo ich als Schauspielerin, aber auch als Theaterpädagogin immer wieder erschrocken bin, wie sehr die Illusion funktioniert. Also in dem Moment, wo die Leute, die Zuschauer eine Lagergruppe sehen, sind das keine normalen Menschen mehr. Es wird als Kunstfigur deklariert, wahrgenommen, gerade wenn dann auch noch irgendwie eine Vorführung ist oder so und die Leute nicht privat jetzt nur ratschen, reden, für alle, die meinen Dialekt nicht verstanden haben, Entschuldigung. Und die Illusion funktioniert so weit, dass die Menschen dann, dass das Teil des, ich sag jetzt mal, Stückes wird.
Ja.
Auch das Zelt. Es würde im normalen, privaten Kontext keinem Menschen einfallen. Nehmen wir jetzt mal, wir sind auf einem normalen Musikfestival, da würde kein Mensch in dein Zelt gehen.
Ja.
Aber in dem Moment, wo diese Illusion eines Theaterstückes oder einer Improvisation, einer Performance, nennen wir es jetzt mal, stattfindet, bekommst du kein Recht auf Privatsphäre. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Ich war zum Beispiel mal vor ein paar Jahren mit Maskenfiguren, also wo Schauspieler Masken getragen haben, auf der Straße. Wir haben Straßentheater gemacht und die Leute haben uns einfach ungefragt fotografiert und gefilmt, sich neben uns gestellt und Selfies gemacht. Und irgendwann mal hat tatsächlich irgendeine von den Figuren in der Figur noch gesagt, ich möchte das nicht. Und die haben sich darüber beschwert. Warum? Weil es sind ja keine Menschen.
Ja.
Und das gleiche Problem haben wir weg vom Theater auch in der Mittelalterszene, in diesen skurrilen Momenten, wo Leute vor deinem Bett stehen und dein Kissen begutachten. Hatte ich selber schon. Als ich gelagert habe, ist jemand in mein Zelt gegangen und hat... es war noch sehr kalt, es war Frühling. Ich hatte einen Schlafsack unter meinen Fellen drinnen. Das, ich habe die Felle oben auf den Schlafsack gelegt, sodass man es nicht gesehen hat.
Ja, so mache ich das aber auch. Also.
Und der hat in meinen Schlafsack reingeguckt. In meinen Schlafsack rein. Der hat den Schlafsack aufgemacht, der hat da reingeguckt und sich das alles angeschaut. Und ja, natürlich liegt in meinem Schlafsack mein Schlafanzug, der natürlich nicht historisch korrekt ist. Ich bin ganz ehrlich, natürlich schlafe ich im normalen Schlafanzug.
Ja.
Und das war ein sehr, sehr, sehr privater Bereich für mich eigentlich. So mein Bett, ich meine, ich stelle an alle draußen, stellt euch vor, euer Besuch, den ihr euch zum Kaffeetrinken eingeladen habt, geht schnurstracks in euer Schlafzimmer und untersucht euer Bett. Aber in dem Moment, wo wir lagern, ist das einfach, es ist Kunst, also kann ich es angucken. Das ist wie ein Museum, da kann ich auch alles angucken.
Es ist, glaube ich, auch die Vorstellung der Leute, ich habe jetzt Eintritt bezahlt, das ist jetzt alles inklusive. Und selbst wenn die Besucher vielleicht nicht wegen dem Bildungsaspekt kommen, das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert, weil das sicherlich auch die meisten in dieses Hobby überhaupt treibt, ist einfach so ein bisschen diese verklärte Märchenvorstellung des Mittelalters. Das bedeutet auch einfach diese Entschleunigung vom Alltag sozusagen, dass sie einfach sich dann, weil du ja vorhin meintest, es ist dann einfach wie so eine Darstellung quasi, gar nicht mehr die privaten Leute dahinter. Ich glaube, das ist für Besucher und Darstellende eben gleichermaßen irgendwie so dieser Fakt, dass man sagt, okay, hier kann man mal runterkommen irgendwie. Man hat ja dann doch irgendwie in Anführungsstrichen wie dieses Ursprüngliche, wenn irgendwo ein Lagerfeuer oder so knistert, das merke ich bei mir selber. Das ist viel entspannter irgendwie abends noch mit seinen Freunden, mit anderen Lagergruppen am Lagerfeuer zu sitzen und einfach nur ins Feuer zu starren. Das ist für mich eigentlich wie so ein Kurzzeiturlaub immer wieder, bevor ich dann wieder zurück an die Schule und Unterrichten oder ähnliches bin. Das ist halt irgendwie, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wünschen sich, glaube ich, viele Leute, das dann wieder zurück, irgendwie wieder mal rauszukommen. Irgendwie wieder, wie gesagt, ohne diese ganze Technik oder sowas, einfach mal wieder dieses Ursprüngliche.
Also... Ich glaube aber tatsächlich, oder was ich dazu noch sagen möchte, ist, wenn du in ein Theaterstück gehst und du bist Zuschauer und sitzt dann da, dann würde es niemandem im Traum einfallen, Backstage zu gehen.
Ja.
Oder in die Garderobe der Künstler zu gehen, weil da wird ganz klar gesagt, im Theater nennt man das die vierte Wand, das ist diese unsichtbare Wand zwischen Stück und Zuschauer.
Ja.
Und im postmodernen Theater wird diese Wand aufgebrochen. Wer auch schon mal Stücke gesehen hat, wo Schauspieler durchs Publikum laufen, da wird einfach damit gespielt, dass das Publikum Teil der Darstellung wird. Aber selbst da, auch durch dieses Ich sitze im Theater, kriegt man noch so eine kleine Hemmung. Wie gesagt, es würde keinem anfallen, in die Künstlergarderobe zu laufen. In dem Moment, wo ich aber zum Beispiel Performance-Theater sehe, wen interessiert, was Performance-Theater ist, kann ich empfehlen, Marina Abramovic mal einfach bei Google einzugeben. Es kommen die skurrilsten Dinge. Auch das ist übrigens eine Theaterform, Theaterkunstform. Da gibt es die vierte Wand nicht. Und in dem Moment werden Menschen teilweise hemmungslos. Und ich glaube, in dem Moment, wo bei so einem Mittelaltermarkt oder bei so einer Lagergruppe, wo diese vierte Wand, die da auch irgendwo da ist, weil wir ganz klar sprechen von einer Darstellung, einer Präsentation oder Vorstellung, das kannst du nennen, wie du es möchtest, und Zuschauern, in dem Moment, wo diese vierte Wand weg ist, wird es hemmungslos, weil ich jetzt Teil eines Kunstprojektes bin. Ich werde selber zum Kunstobjekt. Der Mensch vor mir ist ein Kunstobjekt. Er wird nicht als Mensch gesehen, sondern als Kunstobjekt. Und in dem Moment, wo ich objektisiert werde, verfallen auch, ich sag jetzt mal, ganz normale Hemmungen oder auch Regelungen, die eigentlich unter dem Faktor fallen, das macht man halt so. Also gar nicht, die irgendwie einen Sinn haben, sondern ne, so ganz normale Anstandsregeln, wie das macht man halt so. Also ja. Viele Freunde und Bekannte, die ich habe, die mittlerweile lagern, die haben wirklich Kisten mit Schlössern dran, dass Leute nicht in ihren Kisten wühlen.
Ja, oder auch der allzeit bereite Strick, wo man dann tatsächlich echt absperren muss mit diesem wunderschönen Schildchen dran, dass ab da der Privatbereich anfängt. Ich meine, was ja, denke ich, auch so der Klassiker bei allen Lagernden sein dürfte, ist, wenn man halt in seiner Feldküche da steht und irgendwas halt zubereitet und die erste Frage, die so ziemlich immer kommt, von wegen, essen Sie das auch, was Sie da machen? Und ich denke mir an solchen Stellen dann halt auch immer, nö, wir müssen ja auch nichts essen. Also wir lassen es jetzt hier so lange köcheln, bis es angebrannt ist und dann...
Also meine Antwort auf die Frage war mal, nee, ich fahre nachher noch zu McDonald's. Das fand irgendwie keiner witzig.
Ja.
Weil dann war das, es war dann so, ja, aber das gute Essen. Also ich meine, ich finde das witzig. Die Leute schmeißen ihren Webergrill zu Hause im Garten an und schmeißen da ihr Fleisch drauf und machen ihre Salate. Ja. Und wenn ich dann, weiß ich nicht, auch Fleisch auf einfach ein offenes Feuer lege, was ja im Endeffekt nichts anderes ist, und auch Salate da rumstehen habe auf dem Tisch, es ist ja nichts anderes wie Grillen,
ja.
Dann wird das irgendwie so aberkannt, also so wie Kunstessen.
Was ich noch ganz interessant fand, jetzt wo du die vierte Wand angesprochen hast, das habe ich selber tatsächlich schon gemerkt. Und zwar, ich hatte ja vorhin bereits erwähnt, dass ich nach der Zeit meines Schwertkampfes dann eben in eine wunderbare szenische Stadtführungsgruppe gekommen bin, eben mit verschiedenen Laienschauspielern. Und szenische Stadtführung, das bedeutet immer so mit kleinen Gruppen zwischen 15 bis 20 Leute, sodass man eben auch regelmäßig auch einzelne Leute anspielen konnte. Es gab also immer so gewisse Catchframes, damit eben die anderen Schauspieler mit wussten, wann sie mit mir interagieren, und dazwischen war eben freies Spiel, Improvisationstheater, wenn du so willst, mit dem Publikum. Und selbst da, wahrscheinlich aus der Angst heraus, irgendwie ständig dann von mir angespielt zu werden oder eben auch von anderen Kollegen, war da so eine leichte Zurückhaltung. Ich meine, wir hatten durchaus auch immer mal den ein oder anderen, der dann meinte, frech zu werden, wo wir uns dann in unserer Gruppe schon gefreut hatten, denn zum Schluss, das kann ich insofern mal spoilern, als dass die Gruppe ja, glaube ich, insofern nicht mehr läuft, nicht mehr funktioniert, als dass wir zum Schluss ja so eine Art Hexenprozess hinrichtung Inquisition hatten und dann durchaus jemanden, der dann aus seinem Mut heraus, ja, wir sind ja alle Schauspieler, uns durchaus beleidigend gekommen ist, dass wir solche Leute dann durchaus auch mal in den Pranger gestellt haben oder ähnliches. Aber grundsätzlich war das nicht so, dass sich Leute quasi in der Stadtführung mehr zugetraut haben als auf Mittelaltermärkten, was ich faszinierend finde, denn es ist ja trotzdem, wenn man so will, auch eine Art von Darstellung derselben Rolle, derselben Klamotten, derselben Gewandung, die ich sogar trage. Und selbst da ist noch mehr Zurückhaltung, noch mehr Höflichkeit als auch auf dem Mittelaltermarkt. Obwohl ich ja noch ergänzend dazu sagen muss, wenn mir jetzt jemand in meiner Rolle in der Stadtführung blöd kam, nehme ich ihm das persönlich ja nicht übel, sondern habe dann ja auch aus der Rolle heraus geantwortet, weil diese Personen, die uns da gebucht hatten, kennen uns ja nicht persönlich. Das bedeutet, sie interagieren ja auch nur mit der Rolle, nicht mit mir als Privatperson. Aber durchaus auf Mittelaltermärkten ist mir schon mal vorgekommen, dass dann Leute ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie auch relativ schnell persönlich oder pissig werden, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man ihnen jetzt vielleicht aufgrund der Privatsphäre weniger Auskunft geben möchte, kann, als sie von einem wollen irgendwie. Ich meine, auch jeder Darsteller ist ja nicht ein wandelndes Lexikon, sondern hat ja wahrscheinlich dann irgendwelche spezialisierten Gebiete, was bei mir eben das europäische Mittelalter ist, gerade zur Wikingerzeit. Bei dir, du beschäftigst dich ja, wie gesagt, dann eher mit den Prostituierten aus dem bayerischen Raum irgendwie, also dass man da teilweise irgendwie auf Unverständnis trifft, wenn man jetzt nicht alles aus der Epoche sofort wieder abspielen kann. Weil ich persönlich aus meinem Kontext heraus, aus meinem Dasein als Historiker und Kulturwissenschaftler, ich sag lieber immer weniger zu den Leuten, als dass ich zu viel sage und nachher irgendwelche falschen Fakten vermittle. Das ist ja eben auch das, was man leider auch immer feststellt, fernab der Mittelalter-Szene auf Mittelaltermärkten, sondern allgemein in der Popkultur, dass jetzt zum Beispiel auch vieles, was jetzt bei Vikings oder The Last Kingdom oder so gesehen wird, dann für bare Münze gesehen wird und man dann selber irgendwie bei den Zuschauern merkt, dass seine eigene Darstellung, die mehr authentisch ist als dieses Kostüm, was im Fernsehen in der Serie getragen wird, kritisiert wird, weil es ja dann doch nicht diesen Zuschauergewohnheiten entspricht. Das finde ich nämlich auch wieder ganz interessant.
Also tatsächlich, dazu möchte ich noch sagen, ich habe ja vorhin angesprochen, die Wanderhure. Es gab ja dann 3 Teile und da hatte ich dann meine Darstellung schon, als dann auch so der 3. Teil rauskam. Und ich muss sagen, wie gesagt, ne, Schauspielerin, ich habe mir oft einen Witz erlaubt und habe dann mit Lagergruppen, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der spielt einen Mönch, also der hat eine Darstellung als Mönch. Und natürlich, wenn er und ich aufeinandertreffen, natürlich gibt es eine kurze Improvisation, weiche von mir. Hier, es ist aber sehr witzig, wir wissen das, dass wir das beide miteinander machen können. Er versucht mich immer zum Christentum zu bekehren. Ich versuche ihn ein bisschen von Gott wegzubringen. So in unseren Darstellungen ist das immer recht witzig. Das ist aber abgesprochen. Und ich sag mal so, andere Darsteller, die jetzt, oder ich habe auch zum Beispiel schon in meiner Edelfrau mal, die mich von ihrem Mann weggezerrt hat. Solche Dinge sind auf Märkten oder innerhalb von Lagergruppen tatsächlich, finde ich, immer auch eine Bereicherung für Zuschauer, wenn die nicht nur sehen, wie Leute, die einfach gewandet sind, irgendwie ne, hier zum Barbecue einladen.
Ja.
Finde ich viel schöner, weil sie dadurch auch etwas lernen. Also man kann auch dadurch natürlich, weil wir waren vorhin bei Wissensvermittlung generieren. Aber in dem Moment, wo die Leute dann dich nicht mehr sehen als Mensch, der gerade eine Darstellung abliefert, wird es problematisch. Also ich habe tatsächlich gemerkt, wie Leute dann, obwohl ich eine... Das war eine Darstellung einer Prostituierten, das war klar, aber trotz alledem bin ich ja ein Mensch, der sich nicht prostituiert. Also nur mal so für alle fürs Protokoll, das ist nicht mein Beruf, sondern mein Beruf ist Theaterpädagogin, ich bin Schauspielerin. Und in dem Fall ist es dann schon, fand ich das teilweise grenzwertig, was sich Marktbesucher erlaubt haben oder auch gerade männliche Marktbesucher, wie sie mit mir respektlos umgegangen sind. Also das ist auch etwas, wo die dann nicht erkannt haben, das ist jetzt eine Schauspielerin, die eine Figur oder eine Darstellung verkörpert. Das hat nichts mit mir als Privatperson zu tun. Wo ich dann teilweise echt rausgegangen bin und gesagt habe, Sie, entschuldigen Sie mal, das ist gerade unangebracht. Wo man auch dann mal wirklich sagen muss, wir sind Menschen des 21. Jahrhunderts, wir sind nicht Menschen dieser Zeit und wir haben nicht die Regeln und Moral- und Wertevorstellungen von damals, sondern wir haben die von heute. Und das finde ich teilweise dann sehr, sehr, sehr schwierig, wie das manchmal auch verschwimmt und wie die Leute einfach nicht verstehen, dass wir da sind, um sie A zu unterhalten, aber B auch zu bilden. Und wie diese Menschen dann teilweise das nicht sehen, das finde ich immer wieder interessant.
Ja.
Und auch tatsächlich, manchmal echt aus einer psychologischen Sicht, kann man da Sozialstudien dazu führen. Inwieweit es möglich ist, Menschen etwas vorzugaukeln, inwieweit sie in solche Darstellungen mit hineingezogen werden. Ich meine, das ist zwar auch immer ein Kompliment für mich als Schauspielerin, anscheinend bin ich dann ziemlich gut, aber es ist manchmal schwierig. Und da muss man, glaube ich, auch die Leute mal ein bisschen sensibilisieren, wie die Sache mit dem Strick. Hey, wir sind Darsteller, aber in dem Moment, wo ich hinter diesen Strick trete, bin ich auch noch ich.
Ich weiß nicht, wie siehst denn du das so mit deiner Darstellung allgemein? Was hältst du von Marktgespräch? Ich persönlich, ich weiß nicht, das gibt mir so ein bisschen Bauchschmerzen, weil irgendwie nicht jede Schicht hat ja damals gleich gesprochen und so gerade, ich weiß nicht, man kann nicht erwarten, dass man im Frühmittelalter genauso, ein frühmittelalterlicher Bau, dass er genauso hochtrabend gesprochen hat, also dieser typische Märchensprech, den man ja unter anderem auch lesen kann in den Märchen der Gebrüder Grimm, dass es ursprünglich jetzt auch dass er ähnlich spricht quasi wie ein König, ein Kaiser im Hoch- und Spätmittelalter.
Ich muss sagen, ich kann es einfach nicht. Ich muss es jetzt mal kurz so sagen, ich habe es noch nie hinbekommen. Marktsprech ist für mich, das halte ich so 30 Sekunden, eine Minute durch und dann falle ich in mein normales Reden.
Ja.
Und deswegen habe ich für mich einfach beschlossen, ich mache das nicht. Ich wurde tatsächlich darauf mal angesprochen, witzigerweise. Und dann hieß es von einem Besucher des Marktes an zu mir, dass ich ja gar kein richtiger Mittelalterdarsteller sei, weil ich rede ja gar nicht mittelalterisch.
Aha.
Und daraufhin habe ich dann geantwortet, woher wissen Sie denn, wie mittelalterisch geht? Und dann hat er irgendwie auf irgendeinen Marktschreier verwiesen und meinte so, das ist mittelalterisch. Also im Volksmund heißt Marktsprech auch mittelalterisch. Das wusste ich bis zu dem Tag tatsächlich noch nicht. Ich habe für mich beschlossen, dass ich das nicht tun werde, weil ich auch nicht finde, dass es zu meiner Figur passt. Ich meine, also ja, sie spricht ein bisschen gewählter, gerade dann, wenn sie sich mit eher Obrigkeiten unterhält. Also meine Darstellung hat auch sich schon mit, es gibt in Augsburg jemanden, der einen, ich glaube, einen Kardinal oder sowas darstellt. Mit dem habe ich auch mal eine kurze Szene improvisiert. Natürlich spricht die Figur dann angemessener, kommt aber ein Bauerntölpe, kann sie auch ganz anders reden. Also ich finde, das muss man auch ein bisschen anpassen. Aber das machen wir ja heute auch. Also spreche ich jetzt mit meinem Chef, spreche ich vielleicht gewählter und hochdeutscher als mit dem Bauernjungen von nebenan.
Ja, also ja, da gerade jetzt auch mit Hochdeutsch muss ich sagen, es ist ja letztendlich auch unser Hobby. Und natürlich so im universitären Kontext, auch im Bildungsbereich, bemühe ich mich auch Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sind immer noch meine Freunde, es ist mein Hobby. Wenn ich also irgendwo in meiner Lagergruppe sitze, ganz entspannt, dann kommt bei mir natürlich auch so dieser total kontrafaktisch sprechende Bürgerfreie des skandinavischen Raums, des frühen Mittelalters raus, weil de facto hat ja kein Wikinger in Anführungsstrichen überhaupt mal irgendwie einen Berliner Dialekt gehabt. Aber ich meine, also wie gesagt, wir sind alle nur Menschen, das ist unser Hobby. Und wenn es dann eben mal irgendwie gerade gegen Abend dann mal ausgelassen am Lagerfeuer zugeht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dafür entschuldige ich mich dann auch nicht. Weil anders wie bei dir, darauf kann ich auch nochmal zurückkommen, ich schaffe mir keine andere Persönlichkeit insofern, sondern für mich ist eben der Reiz, dass ich meine eigene Persönlichkeit schon bewahren möchte, aber eben den Umständen einer anderen Lebenszeit anpassen möchte. Das heißt also, natürlich wähle ich jetzt auch die verschiedenen Kleidungsstücke danach aus, was mir aus meiner Perspektive heutzutage gefällt und wie ich mich damals hätte am liebsten gewanden wollen. Das alles unterliegt dann natürlich auch noch, wie gesagt, immer noch dem Geldfaktor und der sozialen Schicht, die ich darstelle. Aber so grundsätzlich würde ich mich dafür nie entschuldigen, wenn mir jetzt auch mal irgendwie ein Berliner Dialekt rausrutscht. Das ist...
Ja, also ich sag mal so, wenn man halt moderne Wörter vermeidet, also ich meine... So wie die Jugend heutzutage spricht, wenn man natürlich so, also mit yo, Digger, würde ich jetzt natürlich auch vielleicht nicht in einer historischen Darstellung benutzen. Ja, natürlich. Ich meine, so spreche ich sowieso nicht, aber das finde ich passt da nicht. Aber ansonsten, ich sage jetzt mal, wir wissen nicht, wie die Menschen damals gesprochen haben. Das ist alles nur, wie du sagst, eine verklärte Märchenwelt und vielleicht, ich meine, ja, okay, ich ertappe mich selber, natürlich sage ich jetzt, wenn ich irgendwie mit Männern spreche, vielleicht sage ich eher werte Herren oder sowas, als Ansprache und nicht liebe Männer, so, vergleiche es jetzt mal, aber ich kann es auch einfach nicht. Ja. Es klingt bei mir einfach nur gekünstelt und deswegen habe ich das für mich einfach ich habe es einfach aufgegeben.
Was ich auch ganz lustig finde, so diese Hauptregel Nummer 1 beim Marktsprech ist, wir streichen generell alle I's und ersetzen es durch ein Y. Weil irgendwann ist es wohl aufgekommen, dass man immer lieber seid sagt als seid zum Beispiel. Das kommt auch eigentlich immer häufiger auch wieder in Märchenkontexten vor, obwohl wenn man mal so historische Schriften betrachtet wie, ja, Urkunden König Ottos beispielsweise, ist es gar nicht so häufig der Fall, dass das halt alles ersetzt wird. Aber da ist dann halt auch wieder die Frage, inwiefern ist der Besucher bereits vorgebildet? Ich meine, ab und an zweifelt man vielleicht auch nochmal so an gewissen Besuchergruppen. Ich sage ja nur im Slawendorf Brandenburg an der Havel, was ja eindeutig im Prinzip zwar frühmittelalterlich bis hochmittelalterlich organisiert ist und vielleicht für den einen oder anderen nicht so interessierten Besucher ja, so eine Steinzeitoptik hat, aber spätestens da fand ich das dann schon kompliziert, als er halt dann irgendwie versucht hat, seinen Kindern beizubringen, dass in dem Gehege dann später irgendwie auch die Mammutshätten sein sollen. wo ich so denke, ja, aber Mammuts haben irgendwie auch gar nichts mit der slawischen Bevölkerung zu tun, aber gut, hätten wir das auch geklärt. Also irgendwie ist bei manchen Leuten auch nicht so der Blick dafür. Die ist es dann wahrscheinlich okay, das sind hier Häuser, die aus Lehm und Holz gebaut wurden, das müssen hier irgendwelche urzeitlichen Gruppierungen gewesen sein, aber das Holz und Lehm ja noch bis weit in die frühe Neuzeit verwendet wurde, vielleicht dann nur im Fachwerk üblicherweise dann auch gestrichen wurde oder ähnliches, aber das Grundkonstrukt, die Materialien bleiben ja immer gleich.
Also ich wurde auch mal tatsächlich als Königin betitelt. Und dann wollte ich, also von einem Kind, und dann hat die Mutter gesagt, sind sie, oder? Und ich konnte dann schlecht was anderes sagen vor dem Kind.
Nein, mein Kind, ich bin eine Hure.
Also tatsächlich war das ein bisschen schwierig, weil das Kind, ich weiß nicht, es war 8 oder 9 und ich wollte jetzt nicht die Mutter tatsächlich in die Verlegenheit bringen, ihr Kind aufklären zu müssen. Ich habe das dann auch stehen lassen.
Ja.
Aber die Sache mit den Mammuts finde ich super. Also das ist, ja, die Leute sind teilweise wirklich, ich weiß nicht, die haben ein verklärtes Bild zu manchen Dingen. Das ist unglaublich. Auch, ja, da fangen wir an mit Prestigefell, mit Fellen, was alles, ne? Hier, Wikinger, Hauptsache Fell.
Und Dreck. Alles ist dreckig.
Als ob es damals kein Wasser gegeben hätte. Die Trinkhörner, die es so auch nicht gegeben hat. Ich weiß auch gar nicht, wer die erfunden hat.
Ich sag ja nur die Hörnerhelme. Das ist aber wieder ganz lustig, vielleicht auch in deinem Kontext, weil die Hörnerhelme wurden ja eigentlich durch Richard von Wagner dann erst durch seine Inszenierung quasi übernommen. Das alles stammt nur, wie gesagt, aus dieser einen Walküren-Szene und das wurde aber nachhinein dann allen Leuten angedichtet. Ich meine, auf der anderen Seite natürlich bin auch ich groß geworden in meiner Kindheit noch mit dem schön gezeichneten Vicky, also Vicky und die starken Männer. Ja, okay, die haben halt, um dem Archetyp und dem Stereotyp zu entsprechen, dann doch Wikingerhörner, aber spätestens, wenn man sich da mit dem Thema weiter beschäftigt, weiß man ja, ist nicht. Und sogar zum Beispiel dieser später aufgekommene Brillenhelm, also die meisten Brillenhelme, die heutzutage irgendwie dann auch in Online-Shops als Wikingerhelme verkauft werden, sind de facto aber viel zu früh oder zu spät. Also so mal kurz nochmal, um einzulenken, die meisten Sachen, die von der vom Großteil der Bevölkerung als wikingerzeitlich anerkannt werden, sind eigentlich aus der Wendelzeit, also viel, viel früher als das.
Ich glaube, das Problem, was Menschen haben, die eine historische Darstellung machen und sei sie noch so authentisch oder nicht, also ich sag mal so, ne, hier, wir hatten jetzt Gummischuhe, also Gummisohle und Unterwäsche, wir hatten ja ganz viele Themen angesprochen, die Authentizität widersprechen. In erster Linie wollen die Menschen, die auf so einen Mittelaltermarkt gehen, und ich glaube, deswegen sind sie auch teilweise so falsch gebildet, wollen ein Ambiente. Ein Ambiente von Lagerfeuer, Ursprünglichkeit und Entschleunigung. Und da interessiert erstmal nicht der historische Kontext, was sehr schade ist.
Ja.
Aber ich glaube, das ist oft das Problem, dass die Leute da eigentlich auch nicht sich bilden lassen wollen. Die wollen mit ihrem Kinderwagen über den Markt laufen und sagen, guck mal, da ist ein Ritter und da ist die Königin und da ist das Mammut. Und dann war es das auch schon wieder. Und da sehe ich einfach mich in der Aufgabe, aber du dich wahrscheinlich auch. Und ich glaube auch die Hörerinnen und Hörer, die im Reenactment-Bereich tätig sind, ist, ich sehe mich da ganz klar als Aufräumer von Klischees. Als Mensch, der einfach mal sagt, nee, so war's ja nicht. Also, wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch für mich, eine komplett historische Darstellung zu machen. Vor allem nicht dann, wenn sie auf Kosten meiner Darstellung geht. Also für mich ist es auch so Sachen, wenn mich das zu sehr einschränkt oder ich gerade einfach das unbequem finde. Das hat auch nochmal ganz praktische Gründe, dass ich dann vielleicht die bequemere Variante, die zwar es nicht so gab, aber die noch so ähnlich aussieht, bevorzuge, dann einfach mal aufzuräumen mit Klischees, dass eben nicht jeder Depp, sag ich jetzt mal, einen Mammut erlegt hat und sich das Fell um die Schulter gehängt und drunter nackt war. Das finde ich mir die besten Bilder. Die Wikinger, die ein Fell anhaben und drunter sind sie nackt.
Ja, vor allem gegen Fell grundsätzlich ja erstmal schon viele Vetos, aber selbst in der Darstellung so, also das Fell, es macht halt keinen Sinn, wenn man das Fell mit der Lederseite zu sich trägt, weil funktionaler wäre es natürlich, wenn man das Fell mit der Fellseite nach innen zum Körper trägt, um darin dann die Wärme zu stauen.
Ja, das ist ja, wenn wir Winterschuhe antragen, genau das Gleiche. Wo ist das Fell? Innen oder außen?
Ja, ich finde es aber mit Klischees, das hast du ja auch schon angesprochen, ganz interessant. Auch gerade, ich weiß nicht, inwiefern das bei dir ein Problem ist, aber ich merke es bei mir so gerade in der frühmittelalterlichen, mittelalterlichen Szene auch, dass bei Klischees dann leider auch irgendwie immer noch die Ideologien gerade der rechten Szene leider mit reinfließen, wo ich dann halt sage, von wegen, ja, da sehe ich mich auch ganz eindeutig irgendwie in so einer politischen Funktion, die Leute aufzuklären, dass ich mich ganz klar vom rechten Gedankengut und von solchen Anhängern heutzutage distanziere und ich halt eine historisch korrekte Darstellung möchte und ich mir aber auf der anderen Seite auch nicht das Hobby verderben lasse durch irgendwelche braunen Spacken, die da draußen rumrennen im Prinzip. Und ja, also an alle Zuhörer, fuck Nazis. Also diese Personengruppe, die bislang noch dran war, kann auch gerne abschalten. Die ist auch bei Luna Magica auf den Veranstaltungen nicht gerne gesehen. Und alle anderen dürfen weiterhin zuhören.
Okay, jetzt bin ich kurz aus meinem Konzept. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar würde ich sagen, zum Thema Klischee, also das ist auch so etwas, die Leute denken, alle Huren wären nackt.
Ja, klar, warum nicht?
Also, und das den lieben langen Tag. Ich meine, auch in der heutigen Zeit, Prostituierte sind auch heute nicht den ganzen Tag nackt. Das finde ich immer witzig, wenn es ich habe mal echt gehört, entschuldigen Sie, Sie haben viel zu viel an. Und ich denke mir nur so, ja, ich stehe auch draußen. Ja. Also, ich stand draußen, es war kalt, ich hatte sogar einen Mantel an, glaube ich. Und halt natürlich ein langes Kleid, weil es war einfach auch kalt. Das hat aber nichts damit zu tun. Also ich meine, wie gesagt, auch eine Prostituierte, die heute in diesem Job arbeitet, trägt in ihrer Freizeit wahrscheinlich normale Klamotten. Aber das passt nicht in das stereotype Bild. Oder was auch mal ganz toll war die Frage, warum ich denn keine Strapse trage. Also nur Strapse. Und Korsett und solche Dinge. Also so, wie man sich das heutzutage halt so vorstellt. Auch das übrigens witzig, es gab Strapsen. Also es gab mittelalterliche Strapsen. Aber natürlich, jetzt mal so an alle Damen der Welt, wir gehen nicht mit Strapse und Korsett raus. Also auch wenn wir Strapsen tragen, dann tragen wir die vielleicht in gewissen Anlässen, aber halt auch nicht den ganzen Tag. Und wenn wir sie den ganzen Tag tragen, dann tragen wir sie natürlich unter dem Kleid. Also das sind so das ist echt süße Stories teilweise oder witzige Geschichten, die mir passiert sind, auch mit dieser Darstellung, die ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber ich glaube, wir beide sind da ja, also wenn Corona jetzt mal rum ist, bin ich die Erste, die wieder auf irgendwelchen Märkten klebt und dann irgendwelche Männer mehr oder weniger witzig mal versuche, für 5 Gulden irgendwo hinzuschleifen. Auch das ist immer sehr witzig. Aber ich glaube, wir sind alle, wir sehnen uns, gerade in diesem Hobby, wir sehnen uns nach einem Ende von Corona. Und es wird Zeit, dass dieses Hobby auch mal wieder ausgeführt werden kann.
Ja, an dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an unsere Freunde, an Lagergruppen, an Händler, Akteure, die es zurzeit ja nicht leicht haben. Und wir hoffen, dass ihr alle noch diese schwere Zeit überlebt, damit wir eben mit euch später mit Luna Market e.V. nochmal veranstalten können. Denn das Problem ist ja, wenn die Krise keiner überlebt, wenn so viele Handwerkerstände und Bäckereien und alles pleite gehen, können auch wir als Verein leider nicht veranstalten. Das bedeutet, ohne Kunst wird's still. Wir hoffen darauf, dass es bald ein Ende hat und dass wir uns dann hoffentlich alle wieder zusammen sehen können, um zu veranstalten.
Ja, genau, also mit den Worten, da kann ich mich anschließen. Reacted ist momentan auch auf Eis gelegt. Wir haben zwar jetzt selber Stücke geschrieben und haben den Lockdown produktiv genutzt, aber ich habe natürlich auch das Glück, dass Reacted halt ein Verein ist und jetzt nicht ein festes Ensemble. Wir denken von unserem Verein aus ganz fest an alle Künstlerinnen und Künstler, Performer, Schauspieler, Regisseure, Bühnentechniker, Veranstaltungstechniker, Maskenbildner und alle, die gerade in der Veranstaltungsbranche sind, in der Kunstbranche sind, an alle Musiker, an alle die gerade wirklich ums Überleben kämpfen. Ich bin aus dem Sektor, ich weiß, wie das ist. Es ist richtig hart, gerade die Zeit. Leute, haltet durch. Es wird besser werden und wir versuchen hier gerade auch ein Sprachrohr mal für euch zu werden.
Vielen Dank an dieser Stelle übrigens auch an sämtliche medizinischen Personale, die das gerade irgendwie noch zu stemmen versuchen. Und nochmal zu deinem Verein Reacted e.V. Ich habe ja munkeln gehört, da soll demnächst eventuell auch ein Podcast starten.
also tatsächlich ist uns ein bisschen langweilig. Wir können ja momentan leider nicht vor Ort Theater proben und aufgrund deiner Einladung, tatsächlich haben wir darüber nachgedacht, auch einen Podcast zu eröffnen und es wird in der Planung sein, es soll einen geben. Er hat auch noch gar keinen Namen, also ich kann auch nicht mal für irgendeinen Namen Werbung machen, aber es wird ein Podcast werden, wo ihr quasi eine Impro-Show hört. Also es gibt ein Thema und es wird verschiedene Figuren geben, die eine Story erzählen, die ihr dann quasi hören könnt. Und ich glaube, das wird ziemlich witzig, weil wir gerade am Figuren entwickeln sind und am Storyline entwickeln sind. Und dann gucken wir mal, wie lange wir das machen können, beziehungsweise wann wir starten können, damit ihr uns dann hört.
Also ich denke, im Allgemeinen wird Luna Magica e.V. bestimmt auch mal mit Reacted kooperieren. Es sind da super Leute am Start. Also unter anderem auch Erik, den wir zuletzt mal hören durften in einer Episode, ist eben auch aus Reacted. Und ich denke, der Austausch hat erst begonnen. Um das heutige Thema abzuschließen, möchtest du vielleicht nochmal so den Aufbau, so diese grundsätzlichen Sachen zu einer Rollenentwicklung erstmal aus deiner Perspektive beschreiben, weil du bist ja heute mein Gast und dann würde ich einfach nochmal aus meiner Perspektive sagen, wie ich das so aufbauen würde und dann...
Also, ich muss tatsächlich sagen, ich passe das gerade an, auch aufgrund unseres Gespräches, aber eigentlich fange ich an mit Figuren... Mit Körperankern nennt sich das im Theatergenre. Das heißt, sind wir eher in einer Hoch- oder Tiefstatusfigur? Was ist die Figur? Was hat die für eine Körperbewegung? Was hat die für eine Haltung? Das sind Dinge, mit denen ich tatsächlich sehr viel arbeite. Das hilft auch oft, wenn Leute da ein bisschen unsicher sind, einfach mal zu gucken, so hey, wie steht die denn? Wie sitzt die denn? Was macht die denn? Und dann weiter über einen Namen geben, einen Beruf geben. Und durch den Beruf ergibt sich natürlich jetzt auch bei der historischen Darstellung gerade ganz viel. Hat die Figur einen Beruf, wissen wir auch genau, in welcher Darstellung wir uns bewegen. Ist sie jetzt eine Prostituierte wie bei mir? Damit entwickelt sich die ganze historische Recherche. Möchte ich einen Bäcker machen, geht darüber die Recherche. Also in dem Moment, wo... Es sind auch Dinge, die oft parallel stattfinden. Also wenn ich sage, ich habe einen Bäcker, dann habe ich vielleicht auch eher was Gebeugteres, ne, von diesem Teigrollen und so. Habe ich eine Prostituierte, ist das etwas sehr Keckes manchmal. Und dann geht eigentlich bei mir parallel, wenn ich eine historische Darstellung mache, die Hintergrundrecherche los und aber auch gleichzeitig beschäftige ich mich mit den Fragen, was ist die Motivation? Sprich, was treibt die Figur immer wieder an? Was ist ihr Ziel in ihrem Leben? Was sind ihre Träume, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche? Was hat sie schon erlebt? Manchmal schreibe ich mir auch tatsächlich so einen Stichpunkt, so eine Autobiografie auf, wo ist sie denn schon her? Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, die Figur lebt gerade in Nördlingen, kommt aber aus Augsburg, was hat das für Einflüsse? Was ist damals in Augsburg gewesen? Was für einen historischen Bezug habe ich zu der Figur in dieser Verortung, in der zeitlichen Verortung, die ich mir dann natürlich auch überlege? Und so wird es immer mehr und wird es immer mehr, bis man hinten eigentlich quasi wie so ein, ja, ich sage es immer so, wie so ein Wanted-Brief, sage ich das immer zu meinen Schülerinnen und Schülern, eigentlich schreiben kann über die ganze Figur. Und am schönsten ist es tatsächlich, wenn man die Figur so greift wie eine beste Freundin oder einen besten Freund, wenn man wirklich alles weiß über diesen Menschen, der da ist.
Ja, so viel mehr habe ich dazu auch nicht zu ergänzen, außer eben nochmal kurz und knapp. Man sollte sich bei einer eher historisch orientierten Rolle, Darstellung aus meiner Sicht erstmal irgendwie ein Budget festlegen. Also wie viel Geld möchte ich in die Hand nehmen? Dann vielleicht auch nochmal die Zeit, wie lange möchte ich daran arbeiten? Soll ich die Darstellung erst über die Jahre aufbauen oder möchte ich gleich mit irgendwas starten? Dann, wie du schon sagtest, ist bei mir auch wichtig, welche soziale Schicht möchte ich darstellen? Wenn die soziale Schicht steht, welches Berufsbild? Das aber alles nochmal muss man dann verankern in der Lokalität, also in welchem geografischen Raum und in welchem zeitlichen Raum. All das siebt dann schon viel aus in der Darstellungsmöglichkeit und da muss man das halt immer irgendwie weiter mit nötiger Lektüre, vielleicht auch nochmal mit Absprachen, mit anderen Reenactern, Darstellern, aber hauptsächlich natürlich auch mit dem Konsum von Grabungsberichten oder ähnlichen dann einfach immer weiter spezifizieren. Das alles soll aber euch nicht den Mut nehmen, irgendwie mal anzufangen, denn ihr müsst euch vorstellen, wenn eure erste Gewandung nur rein aus irgendwelchen Shops Fertigware besteht, ist immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich verkaufe es später oder ich schneide es um oder ich behalte es trotzdem mal in der Rückhand, entweder um im Zwiebelprinzip unsichtbar in Anführungsstrichen unter der besseren Gewandung getragen zu werden, falls möglich, oder was ja immer noch eine Option für uns alle ist, wenn man eben auch mal in den Lab-Bereich gucken möchte. Also ehrlich gesagt, so eine Fantasy-Bereich oder ähnliches dann anlegt, kann man auch viele Requisiten einfach weiter verwenden, ohne dass diese dann den Wert verlieren.
Also ich muss sagen, es ist ein tolles Hobby. Ich kann es jedem empfehlen. Es ist ein bisschen aufwendig und auch schwierig, finde ich, zum Reinkommen am Anfang. Aber ja, also wer Lust hat, ich glaube, auch wir zwei stehen zur Verfügung. Schreibt uns, macht was, tut was. Jetzt mit Corona ist die beste Zeit, um zu recherchieren, um sich klar zu werden, was man will, was man tun möchte, um halt dann, wenn die Märkte wieder sind, loszustarten und auch vielleicht das ein oder andere Stück, die ein oder andere Gewinnung natürlich auch stolz zu präsentieren.
Ja, also auch gerade das muss ich mich nochmal anschließen, um irgendwelche handwerklichen Fähigkeiten zu erlernen. Also gerade wenn man jetzt von jetzt auf gleich anfangen möchte zu nähen. Es gibt zum Beispiel ja auch im frühen Mittelalter, im Mittelalter generell immer je nach Epoche und Räumlichkeit verschiedene Arten des Kunststiches, des Zierstiches, bis man so die ganzen Stoffe und alles gefunden hat. Die Arbeit daran darf man nicht unterschätzen. Das heißt also, selbst wenn Corona jetzt leider Gottes noch ewig läuft, kann man diese Zeit durchaus nutzen, um jetzt alles nach und nach schon mal zu fertigen. Hast du sonst noch irgendwelche Anregungen, Nathalie?
Also meine Anregung ist einfach machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer Lust drauf hat, macht es einfach. Recherchiert, wenn es nicht perfekt ist, macht es einfach. Es wird immer auch jemanden geben auf irgendeinem Mittelaltermarkt oder irgendwo, der natürlich mehr weiß, saugt alles Wissen auf wie ein Schwamm. Man wird in diesem Hobby erst mit Jahren schlauer, habe ich festgestellt. Es gibt immer wieder neuen Input, deswegen einfach machen.
Sehr gut, dabei möchten wir es dann auch belassen und wir verabschieden uns für heute und wir hoffen, wir hören uns nächstes Mal irgendwann wieder in der neuen Episode von Luna Magica e.V. und auf Wiedersehen!
Tschüss! Das war's leider schon wieder mit dieser Folge. Auf ein Wiederhören, eure ergebenste Luna.